Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Zum letzten Mal hier im Asyl, im Kirchengemeindehaus. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so unglücklich. Haben wir die Erfahrung dürfen machen. Ist es ein bisschen laut oder zu leise? Es heben sich ein paar Tore. So grille Stimme habe ich doch auch nicht. Und ich denke, es ist wirklich auch schön, dass uns die Kirche das gratis zur Verfügung gestellt hat in dieser Zeit. Ich denke, wir dürfen uns dann auch noch schön bedanken, wie es gehört oder haben es sogar schon. Wir kommen heute Morgen zum vierten Teil der Predigserie «Glaube beginnt zu Hause». In diesen vorherigen Serien haben wir gesehen, wie können unsere Häuser neu werden, unsere Familien, wie können unsere Kinder erneuert werden. Und wir haben gesehen, wie durch gelebten Glauben, wie wir Generationen prägen und ihre Leben beschenken. Ich glaube, wir wünschen uns alle sehr, dass unsere Kinder zu geistlichen Persönlichkeiten anreifen. Dass sie erfasst sind von dieser Liebe von Jesus, dass sie sich geliebt fühlen und sich ganz für unseren Herrn einsetzen. Und jetzt gibt es ein Problem. Müssen Sie wählen? Das ist nicht so einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Schaut, als ich noch kein Kind hatte, da sind wir manchmal auf Besuch gewesen, oder bin ich allein, oder mit einer Frau zusammen, in einer Familie vielleicht, als ich ein Kind hatte. Und da habe ich so gedacht, ja, also ich würde das anders machen. Da wäre ich viel konsequenter. Oder ja, das müssen wir jetzt so machen. Da haben wir austauscht und gefunden, wie am Östen genau es geht. Jetzt haben wir zwei so kleine Früchtli. Jetzt weiss ich nicht mehr, wie es geht. Nein, jetzt, man merkt, es ist nicht so einfach. Und im Nachhinein merke ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich wüsste wie, oder? Ich habe vielleicht etwas gelesen und mir überlegt, ja, das Schlaue, oder? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Und ich bin tiefst überzeugt, ich habe eine Ahnung. Und ich befürchte, dass es doch am einen oder anderen genau gleich geht. Wo vielleicht bei uns dann heimgeht, von uns weg, und denkt, ich muss es ganz anders machen. Wart mal ab, bis du selber Kind hast. Und dann reden wir wieder, alles klar. Ich muss ja sagen, Erziehung ist oft demütigend. Gell, die Eltern, habt ihr das schon gemerkt? Erziehung ist oft demütigend. Aber es ist auch das beste Mittel für das persönliche Fürsichtigkeit im Glauben. Also für die Heiligung, wie man so aus der Bibel heraus sagt. Und heute Morgen wollen wir miteinander ein paar Impulse aus der Bibel abholen, die uns helfen, den Kindern zu geistlichen Persönlichkeiten anzuwachsen lassen. Und eine erste Aussage möchte ich da an den Anfang stellen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Definitiv. Und zwar nicht nur von Jesus, sondern auch von anderen Gläubigen. Wir brauchen eine erweiterte Familie, die mithilft im Blick auf unsere Kinder. Und wer denkt, ja, das kann ich auch alleine, ich bin nicht so hilfsbedürftig, der darf nicht vergessen, Jesus will, dass wir Hilfe annehmen. Wir brauchen gläubige Menschen oder auch andere Menschen, die bereit sind, uns zu helfen. Die bereit sind, geistliche Verantwortung mit zu übernehmen für unsere Kinder. Und die Bibel gibt uns ein wunderschönes Beispiel von so einer Beziehung. Der Apostel Paulus hat sich an einen jungen Mann angenommen, am Timotheus. Er hat sich ihm angenommen, hat ihn unter seine Fittich genommen. Und diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern hat dazu geführt, dass der Timotheus ein geistlich hoch, also ein wertvoller geistlicher Leiter geworden ist. Bis dorthin, dass ich habe gefunden, unser Sohn muss Tim heißen. Die Abkürzung von Timotheus. Oder? Das ist, also der, das hätte der Paulus nie gedacht, dass der Thomas mal seinen Sohn wegen ihm so benennt, wegen Timotheus. Aber einfach, dass der Paulus das bei ihm so bewirkt hat, wie dem Timotheus. Und wir haben im Neuen Testament zwei Briefe, die persönlich an Timotheus adressiert sind, geschrieben von Paulus. Und in diesen Briefen kommen wir Einblick über in die Beziehung von diesen beiden Männern. Und wir sehen auch, wie Gott den Paulus gebraucht hat am Timotheus. Wir werden ein paar Bibelstellen anschauen, damit wir auch lernen können, wie könnten wir das machen gegenüber unseren Kindern. Und die erste Frage ist ja die, dass, also wie können unsere Kinder geistliche Persönlichkeiten werden? Und der erste Punkt ist der, dass wir für sie geistliche Mentoren werden können. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5, das wollen wir jetzt zusammen lesen zuerst. Und dort sehen wir, dass der Timotheus ganz ein ähnliches Umfeld gehabt hat, wie Kinder auch heute jemanden haben. Ich lese den Vers. Und zwar steht da, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Wer hat den Timotheus geprägt? Großmutter und Mutter. Wer hat ihm den Glauben vorgelebt? Großmutter und Mutter. Sie haben einen grossen Einfluss gehabt auf seinen geistlichen Werdegang. Vielleicht haben sie ihn sogar zu Jesus geführt. Das sehen wir nicht aus der Bibel heraus. Aber es ist erstaunlich, der Vater wird nicht erwähnt. Und in dem gleicht das Umfeld von Timotheus dem, was wir heute haben, dass die Väter oft nicht irgendwo in Erscheinung treten in dieser Beziehung. Und dann tritt der Paulus ins Leben von Timotheus rein, als einer, der die Rolle der erweiterten Familie ausgefüllt hat. Der Paulus hat den jungen Mann in Lystra kennengelernt, auf seiner zweiten Reise, wo er das Evangelium verkündigt hat. Und ich finde es bewegend, wie der Paulus den Timotheus anspricht. Wir müssen mal lesen, die beiden Briefe an Timotheus. Im ersten Brief, dort sagt er, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Und im zweiten Brief sagt er, Timotheus, an meinem geliebten Kind. Und der Timotheus ist nicht wirklich sein Kind gewesen, also biologisch. Aber der Paulus hat ihn geistlich gesehen wie adoptiert. Hat ihn wie ein Stück angenommen, hat sich um ihn bemüht, hat für ihn Verantwortung übernommen, hat ihn wollen fördern. So, dass er zu einem geistlich reifen Mann erwächst. Oder wir können auch sagen, zu einem Kämpfer für Jesus. Und ich glaube, da drin liegt auch heute noch sehr ein grosses Kraftpotenzial in unseren Gemeinden. Die erweiterte Familie. Dass Männer und Frauen sich Kinder annehmen, die nicht ihre eigenen sind. Dass sie sie geistlich gesehen in gewissem Sinn wie adoptieren ein Stück weit. Sie irgendwo ein bisschen annehmen. Genau das hat der Paulus da. Ich weiss ja nicht, wie es dir gegangen ist, wo du heute Morgen realisiert hast, oh, schon wieder die Predigserie. Vielleicht hast du kein Kind. Vielleicht sind deine Kinder schon gross, hast keinen Enkel, vielleicht bist du Single, ledig. Und schaut, der Paulus war auch Single. Er hat kein Kind gehabt, er hat keinen Enkel gehabt. Und trotzdem hat er sich um die nächste Generation bemüht. Und es gibt in unserer Gemeinde viele Kinder. Und ich bin froh um jedes Kind. Und die Kinder, die könnten so gut ein geistliches Grosse brauchen. Zusätzlich. Ein geistlicher Grossvater. Geistliche Mutter, Vater oder ein Freund. Und schau, es gibt Familien, die so gut Hilfe brauchen für ihre Kinder. Weil jedes Kind ist einmalig. Es gibt keinen Menschen, der es zweimal gibt auf der ganzen Welt. Und ist original und ist so kostbar. Jedes Kind hat eine Seele, die man prägen kann. Und zwar gut wie schlecht. Und Jesus liebt Kinder ganz extrem. Ich bin überzeugt, aufgrund der Bibel, Jesus liebt Kinder über alles. Also ich glaube, er liebt Kinder mehr als die Erwachsenen. Weil sie einfach auch noch hilfsbedürftig sind. Und irgendwo, also er hat sie so fest lieb. Und meine Frage ist, sind wir bereit, eine geistliche Familie zu werden? Sind wir bereit zu sagen, ich persönlich, ich lasse mich von Gott brauchen, um die kostbaren Geschöpfe zu prägen, geistlich, gut zu prägen? Und darum möchte ich euch alle heute Morgen bitten, kannst du dir vorstellen, für eins von unseren Kindern, eine geistliche Verantwortung zu übernehmen. Geistliche Verantwortung übernehmen. Wir leben heute in einer Zeit, wo Individualismus und Unabhängigkeit ganz wichtig sind. Es sind enorm hohe Werte. Also das merken wir, das geht uns allen auch so ein Stück weit. Aber schaut, so schön das auch ist in gewissem Sinn, die Kehrseite von Individualismus und Unabhängigkeit ist, wir haben es verlehrt, Verantwortung zu übernehmen füreinander. Wir wagen es kaum noch. Oh, das geht mich nicht an. Oder schön für dich, wenn es für dich okay ist. Aber wir sind nicht mehr bereit, Verantwortung zu tragen. Und außerdem, wir haben auch fast keine Zeit von lauter Arbeiten und Freizeitbeschäftigung und Facebook. Nein, nicht gegen Facebook, aber wenn man damit umgehen kann. Oder wir haben fast keine Zeit mehr dafür. Aber das ist nicht das Prinzip, das Gott uns gibt. Das Prinzip von Gott heisst, jeder soll auf das Wohl des anderen achten und nicht nur auf das eigene Wohl bedacht sein. Also Gott sagt, hey, wir sind verantwortlich auch für die anderen. Nicht nur mir soll es gut gehen. Gott will, dass wir den kommenden Generationen dienen. Und es ist so eine grosse Chance, wenn wir das verstehen. Wenn wir verstehen, wir können einander helfen, unseren Kindern helfen. Das würde unsere Gemeinde noch wertvoller machen, als sie schon ist. Wir können eine erweiterte Familie werden. Dass ältere Geschwister, die unter uns sagen, hey, wir haben Kapazität, wir haben eine schöne Stube, wir laden mal ein paar Junge ein. Gibt es etwas Feines zu essen, ist einfach wichtig. Ja, das ist Voraussetzung. Und dann, oder? Gemeinschaft schenken. Oder vielleicht, dass auch kinderlose Ehepaare sagen, hey, wir probieren den Zugang zu finden zu Kindern von anderen Familien. Und probieren einen Beitrag zu leisten zum geistlichen Leben. Und wisst ihr, was ich auch gemerkt habe, seit wir Kinder haben? Kind haben ist mega teuer. Es ist teuer. Und dann ist man irgendwo das vierte und dann zahlst du noch für die Kinder. Oder? Und hast einen Lohn für 4 Personen, andere haben 2 Löhne für 2 Personen. Ich mag das denen gönnen. Aber es ist teuer. Und vielleicht sagt ja vielleicht auch jemand, der kein Kind hat, hey, also ich tue noch mal einen Zustupf geben, jemandem, der da ein bisschen knapp dran ist mit Kind. Wäre so wertvoll. Und wir könnten unseren Kindern probieren, unter die Arme zu greifen, unseren Kind in den Blick zu nehmen und sie zu fördern. Und wisst ihr was? Auch Junge sind gefragt. Teenager, Jugendliche können auch da einen Beitrag leisten, dass sie sagen, hey, ich probiere, ein geistlicher Bruder zu werden von dem Schnauz da. Oder von dem Mädchen. Eine geistliche Schwester zu werden. Das ist nicht nur für die noch größeren Eltern, ist das ein Thema, sondern auch für die Jungen. Wie genial, wenn das die Jungen schon merken. Weil ich merke es an unserem Team, der steht jetzt schon auf gewisse Kids-Point-Leiter, weil sie so gross sind und so breite Schultern haben und wow, das ist unglaublich. Oder? Und, ja, und ich denke, Mädels stehen vielleicht auf ihre Vorbilder, jugendliche Mädels, oder so, oh, so Mädchen, das ist das, was die einmal werden. Und wie genial, wenn die Vorbildmädchen, also junge Frauen, sich den Kindern annehmen. Das wäre mega. Beweg doch das mal im Gebet. Welches Kind könntest du geistlich fördern und annehmen? Und schaut, mir das braucht ein bisschen Mut für unser Denken. Weil heute ist echt so vieles für freiwillig erklärt worden, für unverbindlich. Eben, wenn es für mich gerade so passt, ist gut, wenn nicht, ist halt Pech gewesen. Und Verbindlichkeit ist fast ein Fremdwort. Gemeinschaftssinn, das kennt man wie nicht mehr so. Einfach solange es mir etwas bringt. Aber überleg mal, für wen könntest du ein geistlicher Grosspapi werden? Oder ein geistliches Grossi? Oder eine Schwester oder ein Bruder? Oder Papi oder Mami? Überleg dich das mal. Jetzt, was würde denn das, oder nein, ich muss so sagen, was könnte das beinhalten? Ich möchte mal ein paar Gedanken aufzählen. Das sind ja nicht Vorgaben, so muss es sein. Das sind nur zum Gedanken anregen. Grundsätzlich ist es sicher sehr schlau, wenn man probiert, zu einem Kind eine Beziehung aufzubauen und zu pflegen. Beziehung irgendwo aufgreifen. Und ich denke, sehr gut ist auch, wenn man vielleicht ein Kind mal mitnimmt, wenn man fortgeht, Ausflug, ein Brötchen in den Wald, irgendeine Säule jagen oder so, oder ein Zoo oder irgendetwas. Also, bei den einen weiss man, es muss Action sein, bei den anderen, ich weiss auch nicht, ein bisschen babbeln oder so. Was dann ist, oder dass wir können auch Hilfe anbieten. Vielleicht ist jemand froh, einmal in der Woche dürfen Aufgaben machen zu uns heim. Als Hilfe. Oder dass man ein tolles Geschenk macht am Geburtstag. Bitte fragen zuerst die Eltern wegen dem Geschenk. Nicht irgendjemand, dann denken, nein, nur das nicht. Kommt das bei uns ins Haus rein. Einfach zuerst fragen, das wäre gut. Danke. Aber es geht nicht um ein volles Programm. Es geht nicht um Geschenk. In dem Sinne, es geht um Beziehung. Das ist, in all dem geht es um Beziehung. Aber vor allem geht es um das Vermitteln von geistlichem Leben. Das steht an erster Stelle. Und schaut, wir haben von Jesus den Auftrag, die Liebe von Jesus rauszutragen. Weil sie so wunderbar ist, so einmalig. Wir haben den Auftrag, Menschen zu erreichen und ihnen zu sagen, hey, schau mal, und die Liebe vorstellen. Und der Auftrag geht nicht nur nach aussen. Von irgendwelchen Leuten, sondern sie fängt an bei den eigenen Kindern. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das in Freikirchen, dass wir immer rausdenken, aber hey, wir müssen anfangen bei unseren Kindern. Die sind uns gegeben. Und die sind uns anvertraut von Gott. Und darum fängt es an mit Beziehung zum Kind. Es muss Vertrauen haben zu uns. Und darum können wir ihm vielleicht dann auch helfen, zu verstehen. Das Entscheidende, was überhaupt zu verstehen gibt auf dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch, wo jemals lebt, das wirklich erfasst, nämlich Jesus ist nicht einfach irgendeine historische Persönlichkeit, die mal auf die Welt gekommen ist und jetzt gestorben ist und irgendwo ein Grab gibt, das wir besuchen können, sondern Jesus, die wissenschaftliche Nachforschung über die Bibel hat gesagt, dass die Bibel das wertvollste Buch ist, was es gibt, weil sie viel besser beleidigt ist als irgendetwas anderes. Und dort drin steht, Jesus ist auferstanden. Er hat das Grab verlassen. Dass man probiert, das den Kindern zu vermitteln, als er lebt. Dass man heute mit ihm reden kann. Und dass er wirklich als Sohn Gottes einmal seine Beine auf die Erde gesetzt hat. Weil er uns helfen will. Weil das, was uns von Gott trennt, weil wir das nicht losbringen. Die Bibel sagt dem Sünden, Lügen, jemanden abschlagen oder die Eltern hassen oder wer auch immer, oder schlechte Gedanken, all das Zeugs trennt uns vom Heiligen Gott. Und wir können keine einzige von diesen sogenannten Sünden ungeschehen machen. Es ist unmöglich. Und darum ist Jesus gekommen. Und darum hat er gesagt, und ich will dir helfen. Und ich stirb für dich am Kreuz. Und an dem Moment, wo ich sterbe, tue ich deine Sünde, tue ich das Gericht tragen über deine Sünde. Ich bin bereit, eigentlich den Platz einzunehmen, oder? Wo die Menschen müssen reinnehmen. Und er ist gestorben für uns. Und er ist auferstanden für uns. Das ist eben das Wunder, dass er auferstanden ist und uns jetzt kann Vergebung schenken von dieser Schuld. Und der Paulus hat dem Timotheus sein persönliches Erleben mit Gott beschrieben und hat darüber geredet. Er hat ihm erzählt, wie es im Leben früher gelaufen ist und wie das passiert ist. Das müssen wir nachlesen. Wie das Licht gekommen ist und ihn geblendet hat und er vom Ross runtergefallen und dann hat er Jesus kennengelernt. Und er hat ihm auch, sicher auch, hat es darüber geredet, dass der Paulus ein neuer Mensch geworden ist durch Jesus. Und dass jeder Mensch neu kann werden, wenn er bereit ist, vor Jesus zu kommen und eingesteht, Herr, ich brauche jemanden, der mir hilft. Das ist eigentlich ist mega herausfordernd in der heutigen Zeit. Wer sagt schon, oh, Jesus, ich brauche Hilfe? Ich habe gesündigt, wow, ein Sünder, hallo? Was immer. Oder ich bin einer, wo einfach Vergebung braucht. Und wer so von Jesus kommt, dem schenkt er sie. Und wie wertvoll ist das, wenn wir über diese Themen mit unseren Kindern reden. Und zwar aus eigener Erfahrung. Wie habe ich das erlebt? Und wenn junge Männer mit unseren Kindern über das reden und junge Frauen, mittelalterliche Männer und Frauen, mit unseren Kindern das teilen und auch die Eltern, wie habe ich es dort mal vor 40 Jahren oder was es war, oder? Oh, das ist so wertvoll. Und dann ist noch etwas. In dieser Rolle als geistliche Mentoren haben wir nicht den Auftrag zu erziehen. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Es ist nicht der Auftrag, in die Erziehung einzugreifen und den Eltern sagen, wie sie jetzt mitmachen. Es geht nicht darum. Es geht auch nicht darum, dass man Kind direkt erzieht. Irgendwie mit, indem sie zusammenstauchen. Irgendwo etwas ist und ja, überhaupt. Also, das Kind hat kaum Freude, in die Gemeinde zu kommen, wenn es zusammengestaucht wird. Also, das dürfen wir nicht. Man kann vielleicht schon etwas sagen, aber ein bisschen lieb. Aber es geht darum, als geistlicher Mentor, geistliches Leben zu fördern. Geistliches Leben zu fördern. Und etwas ist mir auch noch ganz wichtig. Das da. Wir drängen uns nicht auf. Nicht aufdrängen. Also, wenn wir jetzt auf ein Kind, wo wir so denken, das wäre vielleicht etwas, wenn wir nicht aufs Kind ansprechen oder wenn die Eltern das gar nicht möchten, also bitte, dann drängen wir es nicht auf. Dann sagen, hey, ich bin ein Wohltäter, ich brauche einen Raum zum Wirken. Also so ist es nicht gedacht. Es geht ums Wohl der Kind. Das finde ich ganz wichtig. Man kann auch im Hintergrund etwas machen, etwas bewegen. Und das andere ist das, für die Rolle als geistlicher Förderer müssen wir nicht perfekt sein. Die einen haben vielleicht das Gefühl, ja, das ist nicht für mich, ich bin da zu wenig weit, zu wenig gut. Vergessen das. Jeder kann eine geistliche Rolle übernehmen in dieser Beziehung. Natürlich muss ich sagen, wir müssen schon das Vorbild sein. So, oder? So plus, minus. Also ich denke, jemand, der öffentliche Sucht auslebt zum Beispiel, der sagt nicht unbedingt viel Positives über die Macht von Jesus, dass er mir mehr geben kann als die Sucht zum Beispiel. Also das wäre, aber grundsätzlich können wir echt sein. Es ist sogar gut, wenn wir echt sind. Und vielleicht auch mal an meinen Kindern sagen, du weißt, ich habe vielleicht schon einen Bock geschossen, einen gröberen sogar. Und das Kind sollte sagen, was? Du hast einen Bock geschossen? Und dann kann man erzählen, oder? Der Paulus hat das auch gemacht. Der hat dem Timotheus erzählt, dass er früher Gemeinde verfolgt hat von Jesus. Überlegt mal, dass er mitverantwortlich ist, dass Menschen umgekommen sind. Hat es dem Timotheus erzählt. Und ich denke, auch wenn wir so Sachen unseren Kindern auch eingestehen, das macht uns nicht schwächer, sondern es macht uns vertrauenswürdiger. Es macht uns irgendwie normal, weil unsere Kinder sind auch recht normal. Und wenn wir Leute sind, die irgendwie nie Fehler haben und immer so abspacen auf Wolke 7, wir machen alles immer richtig, dann sind wir unerreichbar für unsere Kinder. Und dann denken die, oh, ich bin halt normal, also für mich ist das nichts. Und es macht uns auch ein bisschen sympathisch. Ich habe gemerkt, vor allem wenn der Pastor jemandem Bock erzählt, dann findet man es auch echt wohltuend. Vielleicht will sich das ein bisschen mehr machen. Das macht auch menschlicher. Aber das schafft Zugang zum Herz vom Kind. Jetzt, was können wir als Teil von der erwiderten Familie noch machen, damit unsere Kinder überzeugte Jünger von Jesus werden und auch bleiben? Der Paulus hat für den Timotheus gebetet. 2. Timotheus 1, Vers 3. Da heißt: Ich danke Gott, dem ich von meinen Vorfahren her diene, mit reinem Gewissen, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Der Paulus hat für seinen geistlichen Sprössling gebetet, ganz einfach, und zwar zu Tages- wie zu Nachtzeiten. Ich möchte euch mal fragen, betet ihr auch für euer Kind? Oder grundsätzlich für Kinder unserer Gemeinde? Weil beten heisst, ich setze mich vor Jesus für jemanden ein. Und ich berufe mich vor Gott auf ein Versprechen, das er gemacht hat. Denkt, eines der genialsten Versprechen ist Matthäus 21, Vers 22. Da müssen wir mal lesen, was da steht. Da heisst, alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Also das ist eigentlich eine mega Versprechung. Im Glauben. Und das müssen wir natürlich noch ein bisschen vertiefen. Das heisst, in der Beziehung zu Jesus, im Zusammensein mit ihm und im tiefen Vertrauen. Also diese Verheißung gilt nur für das. Und es steht auch nicht unbedingt gerade, wenn wir es empfangen, oder? Das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich eine riesige Verheißung. Das heisst, also ich kann bei Jesus geistliche Schecks einlösen zugunsten von unseren Kindern. Und zwar kann ich für ihre Bekehrung beten, zum Beispiel. Für ihr geistliche Wachstum kann ich beten. Und für ihre Entwicklung als Persönlichkeit. Mir ist es auch wichtig, also ich bete fest dafür, dass unsere Kinder, Tim und Joel, dass die Persönlichkeit werden. Dass die nicht so umgetrieben sind, ja, dort möchten wir dazugehören und dann hat man das Gefühl, das ist es, oder dann möchten wir bei dem ein bisschen angesehen sein. Sondern dass ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe und irgendwo könnt ein Stück weit ausgeglichen sein in Christus, in Jesus. Betet ihr auch so für eure Kinder? Wir neigen dazu, dass wir vor allem irdisch gesinnt beten. Dass es gut ist in der Schule, dass es gesund bleibt, dass die Operation gut geht und dies und jenes. Und das ist alles okay. Aber wichtiger sind die geistlichen Anliegen. Aber man sollte beides machen. Also das ist das Allermindeste, was wir tun können. Wenn wir die Verantwortung wahrnehmen für unsere Kinder, dass wir möglichst jeden Tag für sie beten. Aber jetzt kommt noch etwas. Der Paulus hat nicht nur für den Timotheus gebetet, er hat auch mit ihm gebetet. Er hat es ihn auch wissen lassen. Er hat für ihn gebetet und hat es ihn wissen lassen. Er hat es ihm gesagt. Und stell dir mal vor, der Timotheus, was das mit ihm gemacht hat, dass der grosse Apostel Paulus für ihn betet und dann noch Tag und Nacht. Das hat ihm Kraft gegeben. Das hat ihn gestärkt. Und ich muss sagen, mir geht es genau gleich. Wenn ich weiss, jemand betet jeden Tag für mich, das stärkt mich, ermutigt mich. Und darum ist es gut, wenn wir es einander sagen. Das hilft. Und unseren Kind auch. Und ich fände es so schön, wenn wir würden so vielleicht ein Kind besonders auswählen und sagen, und jetzt tue ich für das Beten, wenn es mein eigenes wäre. Das wäre so schön. Und zum Kind auch sagen, du, ich bete ganz fest für dich, regelmäßig. Und wenn das Anliegen hast, sag mir es. Ich würde es gerne aufnehmen. Und auch, ich denke auch gerade Jugendliche, Teenager, die wären ganz froh, wenn sie wüssten, ja, die Person, die betet für mich, die würde das sehr schätzen. Und das heisst Verantwortung übernehmen für die jüngere Generation in unserer Gemeinde. Jetzt ist es so, der Paulus hat nicht nur für den Timotheus betet, hat ihn nicht nur wissen lassen, er hat auch mit ihm betet. Der Timotheus war ja dabei gewesen, wo der Paulus 6 Briefe geschrieben hat. Und der Paulus hat öfter mal die Formulierung gebraucht, wir beten für irgendetwas oder für irgendjemand. Und das Wir war der Paulus und der Timotheus gewesen. Wir beten. das ist die gemeinsame Kraft gewesen, die sie verbunden hat. Eigentlich das Element, das sie zusammengeschweißt hat. Und meine Frage ist, beten wir auch noch mit unseren Kindern? Beten wir mit ihnen? Im Gebet führen wir Kinder zur Kraftquelle. Und wisst ihr, was ich auch schon gemerkt habe? Es ist viel einfacher, für jemanden zu beten, als mit jemandem zu beten. Habt ihr das auch schon gemerkt? Gerade als Ehepaar. Nur schon rein der Zeitkalender, wo man irgendwie so synchronisieren, dass man irgendwann mal 10 Minuten hat. Und viele haben Mühe, aber nicht nur wegen der Zeit, sondern auch grundsätzlich. Und das ist eigentlich ein Riesenverlust. Ein Riesenverlust. Und auch der Freundschaftszeit. Wenn man befreundet ist, ich möchte euch einen Tipp geben. Jedes Mal, wenn ihr euch seht, betet kurz. Man muss sich keine grosse Sache ausmachen. Oder am Telefon kurz füreinander beten. Das wäre Kraftquelle. Und ich möchte euch Mut machen. Bleibt dran. Oder fangen ganz neu an. Auch wenn es Überwindung braucht. Das Gebet mit dem Kind hat eine grosse verbindende Kraft. Also wenn du ein Kind möchtest begleiten und geistlich fördern, dann musst du da wirklich einen Schwerpunkt setzen. Dann eine letzte, eine weitere Aufgabe von der geistlichen Familie ist es, Kinder zu ermutigen, ihre Gaben einzusetzen. Der Paulus hat es beim Timotheus auch so gemacht. Er hat ihn ermutigt. Im ersten Brief, den er schreibt, Kapitel 4, Vers 14, dort heisst es, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Der Paulus weist den Timotheus mehrfach darauf her, hey, vergiss nicht, die Gabe einzusetzen, die Gott dir gegeben hat. Er hat dir eine sogenannte Gnadengabe geschenkt, aus einer Gnade heraus, und setz die jetzt auch ein. Lass dich nicht vermodern. Und auch wenn du noch jung bist, Timotheus war ein junger Mann, und er hat ein schwieriges Umfeld gehabt, wenn er gewirkt hat. Er hat einen Dienst als Evangelist, hat einen Dienst als Ältesten, und der Paulus hat es ihm zutraut. Der hat nicht gesagt, wir brauchen jemanden aus der Jerusalemer Gemeinde, einen von den erfahrenen Vätern da, oder? Grau, ergraut oder so, weise. Nein, Timotheus, der junge Bürstel, hätte das sollen machen. Und meine Frage ist, trauen wir unseren Kindern auch noch etwas zu? Oder sagen wir ständig, oh, du bist noch zu jung, das kannst du sowieso nicht. Fördert das unsere Kinder, aber ständig sagen, das kannst du noch nicht. Das fördert sie nicht. Es hemmt sie. Es hemmt sie sogar. Der Tim hat schon mehrfach, unser 6-jähriger Bübel, so mehrfach gesagt, er will mit einem Sackmesser spielen. Ui, mir haben sich gerade alle Haare gestrahlt. Aber, wow. Was? Nein, Tim, das ist viel zu gefährlich. Du bist zu klein. Du schneidest dir alle Finger ab. Das ist viel zu gefährlich. Nein, das geht nicht. Und dann war er mal in einer Waldspielwoche diesen Sommer. Ist heimgekommen. Fröhlich da, juhu und so. Ja, Tim, was hast du gemacht? Ich habe geschnitzt. Was? Mit was? Mit einem Sackmesser. Den ganzen Nachmittag. Oh, fast was umgekehrt. Zeig mal deine Finger. Sind alle dran gewesen. Hey, er hat Freude gehabt. Er hat es können. Der hat es können. Und wenn ich noch stand, vielleicht bis 15, ja, mit 15 darfst du mal eine halbe Stunde schnitzen, aber vorher nicht. Nein, oder? Und der hast mit einem Steckchen oder hat fast nichts mehr dran gehabt, weil er so fest geschnitzt hat. Das war fast aufgelöst gewesen. Und es hat ihm Freude gemacht. Und ich glaube, wir sollten unseren Jungen und unseren Kindern mehr zutrauen. Auch in Teams. In Teamarbeit. Die Jungen mal machen lassen, führen lassen. Verantwortung übergeben. Dann geht es halt mal wach ab vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und ihnen zutrauen, etwas zu probieren, Fehlermöglichkeiten geben. Es darf mal etwas schief gehen. Okay, es darf mal. Weil durch Fehler lernt man auch. Aber ich muss auch sagen, durch Fehler lernt man nur, wenn man sie auch auswertet. Weil es ist ein Mythos, durch Fehler lernt man pauschal. Kann jemand 10-mal den gleichen Fehler machen, wenn er nichts lernt daraus, dann bleibt es dabei. Also, wir sollten unsere Jungmannschaft ermutigen, sich einzubringen. Und schaut, das heisst unter Umständen mehr Arbeit für uns. Ich habe einen Lehrling auch betreut früher, oder mehrere, ganz viele Lehrlings, dort auf der Finanzverwaltung. Und ich wäre manchmal etwa 3-mal schneller gewesen. Aber ich habe ihn da instruiert und habe ihn begleitet und kontrolliert und gemacht. Und am Schluss hat es den dann mal können und hat mich entlastet. Und das denken wir auch haben, auch ihr in euren Teams, dass es zuerst mehr Arbeit gibt, aber mit der Zeit macht er das und nicht nur das, das wird, ich kann helfen, dass er ein jünger Jesu wird. Ein Nachfolger, der merkt, hey, ich kann etwas machen. Ich kann etwas verantworten. Mir ist Möglichkeiten gegeben. Ich meine, wer von uns hat es gern, wenn man ständig reingeschwätzt wird und etwas machen will? Das ist ja mühsam. Und wie genial wäre es jetzt, wenn wir könnten neu probieren, junge Leute zu fördern, indem wir sie Gaben geben können. Fragt euch doch mal, welche Person könntest du fördern, zum Gaben zu investieren? Vielleicht gerade im Team, wo du mitschaffst, wo du vielleicht sogar verantwortest. Vielleicht gibt es ja einen Teenie, der gerne Kaffee ausschenkt. Wieso? Wäre doch etwas. Muss einfach vielleicht sich vorher strählen, dass man ein bisschen... Nein. Oder einfach, ist egal, der muss ja jetzt nicht strählen. Am Anfang, nachher dann schon. Einfach mal ein bisschen Raum geben. Oder vielleicht auch, dass er in den Höckchen ein Teenager mithelfen kann. Oder vielleicht in der Technikgruppe oder irgendwo. Andere anleiten in der Jüngerschaft, das gibt Arbeit. Aber es ist sehr wertvoll aufs Ganze gesehen. Und schaut, ihr könnt eure eigene Pensionierung vorbereiten, weil es der andere hat und es übernimmt. Und, oder besser noch, ihr habt freie Kapazität für etwas anderes zu machen. Das ist auch nicht schlecht. Also ich möchte am liebsten, dass alle Teams sich mal überlegen, können wir irgendwo einen sogenannten Praktikumsplatz schaffen für Junge, für Teenager und Jugendliche und traktandiert doch das mal, für eine Sitzung. Vielleicht geht es nicht, okay, dann geht es nicht, aber vielleicht geht es ja. Und wir könnten ja einen Jungen gezielt mal anfragen, du könntest uns mal aushelfen, wir bräuchten Hilfe. Also, das klingt viel besser, als du müsstest mal etwas schaffen in der Gemeinde. Das ist nicht so praktisch. Das heißt, aber etwas muss ich auch sagen. Wenn unsere Kinder sollen motiviert werden, Zeit zu investieren in Gemeinde und Kraft, dann müssen sie an uns sehen, dass wir es auch machen. Und zwar mit Freude. Mit Freude. Das ist ein zentraler Teil von wahrer Jüngerschaft. Ein richtiger Jünger, der erfasst ist von dieser Liebe von Jesus, der sagt, aus Dankbarkeit heraus tue ich mich jetzt dem Jesus ein Stück weit zur Verfügung stellen und ich setze meine Gaben auch ein in der Gemeinde. Nach meinen Möglichkeiten, auch da, haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, aber alle können irgendwo etwas bewegen. Und genau das sollen die Jungen uns sehen. Die müssen sehen, die Gemeinde ist dem so wichtig, dass er trotz am vollen Terminkalender sich investiert irgendwo. Und was jetzt ganz wichtig ist, es soll nicht nur sein, dass ich irgendwo ein Schöppchen mache, um irgendein Gewissen zu beruhigen, sondern eigentlich müsste man sehen, der hat das Anliegen, dass die Gemeinde sich gut entwickelt. Der möchte, dass wirklich etwas Positives kann entstehen und nicht nur irgendwo ein Schöppchen erfüllen, damit man es einfach dazugehört, wenn man gläubig ist. Und etwas dürfen wir nie vergessen. Kein Verein, kein Sportclub, keine Weiterbildung oder irgendetwas ist so entscheidend für unsere Ewigkeit wie die Gemeinde von Jesus Christus. Weil die Bibel sagt, die Gemeinde ist der Leib von Jesus, ist der Körper von Jesus. Und für die Wahrheit wollen wir unsere Kinder gewinnen, mit unserem ganzen Leben und der erweiterten geistlichen Familie. Ich möchte zusammenfassen. Der Paulus zeigt uns, was für grosse Chancen darin besteht, wenn wir jüngere Menschen ein Stück annehmen. Probiert, geistliche Mentoren zu werden. Und es wäre so schön, wenn ich euch heute Morgen für den Gedanken gewinnen könnte. Prüft euch mal, überlegt mal, hey, wer könnte ich ein bisschen ins Visier nehmen? Für welche Junge könnte ich da ein bisschen unter die Arme greifen und sie probieren zu fördern, eine Beziehung aufzubauen? Wem könnte ich ein grosser Grossvater sein, ein zusätzliches, ein Mami, Papi oder eben eine Schwester oder ein Bruder? Und ich denke da ganz klar auch an unsere alleinerziehenden Mütter in der Gemeinde. Aber nicht nur. Alle Kinder können das brauchen. Und dann bist du bereit, für die Kinder zu beten. Und für die eigenen Kinder gerade zu beten. Und gut ist auch, wenn wir auch diesen Kindern sagen, du, ich mache das auch für dich, dass du es weißt. Und man kann auch Anliegen erfragen, oder? Was hast du für ein Anliegen? Und was eben genial ist, wenn man nachher nachfragt, du, wie war es gewesen? Das macht uns glaubwürdig, oder? Wenn sie uns erzählen, ja, die Prüfung oder so, und eine Woche später kommt man auf sie zu und sagt, du, wie ist es gegangen? Das ist wirklich sehr gut. Und das Dritte ist, dass wir unseren Kindern und Jungen helfen, dass sie ihre Gabe erkennen und einsetzen. Dass wir den Anreiz schaffen, dass sie in der Gemeinde mithelfen. Und ja, es muss ja nicht gerade ein 3-Jahres-Projekt sein. Das ist nicht so, oder? Weiss ich. Aber einfach mal vielleicht irgendwo punktuell und dann kann das weitergehen. Dass wir ihnen freier Raum geben, etwas vielleicht auch mal anders zu machen. Und das braucht ein bisschen vielleicht innere Anspannungskraft. Und man kann ja dann schon sagen, du, vielleicht das nächste Mal besser. He? Genau, Kaffee ist das nicht nebendurch oder was dann auch ist. Also, es wäre so genial, wenn wir Teams, wenn unsere Teams könnten praktisch um ein Platz schaffen. Einfach mal überlegen und auf jemanden vielleicht könnte zugehen. Redet doch mal darüber an den Sitzungen. Es lohnt sich unerhört, sich um unsere Kinder zu investieren. Amen.